Dieses Audiobook wird Ihnen präsentiert von Audible. Audible, clever lesen, einfach Zeit sparen.
Davos. Als er an Deck kam, verschwand die lange Landspitze von Driftmar gerade hinter ihnen, und Dragonstone erhob sich vor ihnen aus dem Meer. Eine blassgraue Rauchfahne stieg von der Spitze des Berges auf und zeigte, wo die Insel lag. Dragonmont ist unruhig heute Morgen, dachte Davos. Oder vielleicht verbrennt Melisandre noch jemanden. Melisandre war ihm immer wieder durch den Kopf gegangen, während die Shayalas Tanz durch die Blackwater-Bucht und die Gurgel segelte und in den eigenartig widrigen Winden kreuzte. Das große Feuer, das auf dem Wachturm von Sharp Point am Ende von Massey's Horn brannte, erinnerte ihn an den Rubin, den sie um den Hals trug, und wenn die Welt in der Dämmerung des Abends oder Morgens rot wurde, nahmen die dahintreibenden Wolken die gleiche Farbe an wie die Seide und der Satin ihrer raschelnden Gewänder. Sie würde auf Dragonstone warten, in all ihrer Schönheit und Macht, mit ihren Göttern und Schatten und seinem König. Die rote Priesterin hatte stets den Eindruck erweckt, Stannis treu ergeben zu sein, bis jetzt. Sie hat ihn gebrochen, wie ein Mann ein Pferd bricht. Sie würde ihn zur Macht reiten, wenn sie könnte, und deswegen hat sie meine Söhne dem Feuer überlassen. Ich werde ihr bei lebendigem Leibe das Herz aus der Brust schneiden und zuschauen, wie es verbrennt. Er berührte das Heft des feinen, langen Dolches aus Lys, den ihm der Kapitän geschenkt hatte. Der Kapitän hatte ihn überaus freundlich behandelt. Er hieß Coranes Hadmantes, stammte wie Salladur Saan aus Lys, und letzterem gehörte auch das Schiff. Seine Augen waren von jenem Blau, das man in Lys so häufig zu sehen bekommt. Sie lagen in einem knochigen, wettergegerbten Gesicht, und der Mann trieb bereits seit vielen Jahren Handel mit den sieben Königslanden. Als er erfuhr, dass es sich bei dem Mann, den er aus dem Meer aufgelesen hatte, um den gefeierten Zwiebelritter handelte, überließ er ihm seine eigene Kabine und seine Kleidung und dazu ein paar brandneuer Stiefel, die beinahe wie angegossen passten. Er bestand darauf, dass Davos auch sein Essen teilen sollte, doch das nahm einen üblen Ausgang. Davos Magen verkraftete die Schlangen und Neunaugen und die übrigen fetten Speisen nicht, die Korane so sehr genoss, und nach der ersten Mahlzeit an der Tafel des Kapitäns verbrachte er den restlichen Tag, indem er mit dem einen oder dem anderen Ende über der Reling hing. Mit jedem Ruderschlag ragte Dragonstone höher auf. Davos erkannte nun die Umrisse des Berges und an seiner Seite die große schwarze Zitadelle mit ihren Steinfiguren und Drachentürmen. Die bronzene Galionsfigur am Bug der Shayalas Tanz ließ Flügel aus Gischt aufspritzen, während sie durch die Wellen schnitt. Davos lehnte sich mit seinem ganzen Gewicht auf die Reling und war für diese Stütze dankbar. Die erlittenen Torturen hatten ihn geschwächt. Wenn er zu lange auf den Beinen war, zitterten diese, und manchmal überfielen ihn unkontrollierbare Hustenanfälle, bei denen er blutigen Schleim spuckte. »Das ist nichts«, redete er sich ein. »Gewiss haben mich die Götter nicht sicher durch Feuer und Meer geführt, um mich am Lungenbluten sterben zu lassen.« Während er der Trommel des Rudermeisters, dem Knattern des Segels und dem rhythmischen Rauschen und Knarren der Ruder lauschte, dachte er an seine Jugend zurück, als genau diese Geräusche an manchem nebligen Morgen Furcht in seinem Herzen geweckt hatten. Sie hatten das Nahen der Seewache des alten Ser Tristimun angekündigt, und die Seewache war der Tod jedes Schmugglers gewesen, als Aerys Targaryen noch auf dem eisernen Thron gesessen hatte. »Aber das war in einem anderen Leben«, dachte er. »Das war vor dem Zwiebelschiff, vor Storm's End, ehe Stannis mir die Finger gekürzt hat. Es war vor dem Krieg und vor dem roten Kometen, bevor ich ein Seaworth wurde und ein Ritter. In jenen Tagen war ich ein anderer Mann, ehe Stannis mich emporgehoben hat.« Kapitän Korane hatte ihm ausführlich über das Ende von Stannis Hoffnungen berichtet, die in der Nacht des brennenden Flusses gestorben waren. Die Lannisters waren ihm in die Flanke gefallen, und seine unzuverlässigen Vasallen hatten ihn in jener Stunde zu Hunderten verlassen, in der er sie am dringendsten brauchte. König Renlys Schatten hat man ebenfalls gesehen, erzählte der Kapitän. Er metzelte rechts und links alles nieder und führte die Vorhut des Löwenlords an. Es heißt, seine grüne Rüstung habe im Seefeuer gespenstisch geglüht und sein Geweih sei von goldenen Flammen überzogen gewesen. Renlys Schatten. Davos fragte sich, ob seine Söhne ebenfalls als Schatten zurückkehren würden. Auf See hatte er viele sonderbare Dinge erlebt und würde deshalb niemals behaupten, es gebe keine Geister. »Hat ihm niemand die Treue gehalten?« erkundigte er sich. »Einige wenige«, sagte der Kapitän. »Die Familie der Königin, vor allem die. Wir haben etliche aufgenommen, die den Fuchs und die Blumen trugen, obwohl wir eine wesentlich größere Anzahl an Land zurücklassen mussten, die alle möglichen Wappen trugen. Lord Florent ist jetzt auf Dragonstone die Hand des Königs.« Der Berg wurde höher und war von blassem Rauch gekrönt. Das Segel sang, die Trommel schlug, die Ruderer pullten gleichmäßig, und bald schon lag die Hafeneinfahrt vor ihnen. »So leer«, ging es Davos durch den Kopf, als er sich daran erinnerte, wie es hier früher ausgesehen hatte. Damals hatten sich an allen Kais Schiffe gedrängt, hatten hinter den Wellenbrechern vor Anker gelegen und sanft im Wasser geschaukelt. Er entdeckte Salador Saans Flaggschiff, die Valyria an dem Anleger, wo früher die Zorn und ihre Schwestern gelegen hatten. Die Schiffe neben ihr hatten ebenfalls die gestreiften Rümpfe aus Lys. Vergeblich hielt er nach der Lady Maria oder der Gespenst Ausschau. Sie holten das Segel ein, als sie in den Hafen einfuhren, um nur mit Hilfe der Ruder anzulegen. Der Kapitän trat zu Davos, während das Manöver vonstatten ging. »Mein Prinz wird euch sofort sehen wollen.« Noch ehe er antworten konnte, überfiel Davos ein Hustenanfall. Er umkehrte